Willkommen beim Report Werkstatt Podcast. Mein Name ist Julia Ortner. In diesem Format wollen wir Ihnen jede Woche einen kleinen Einblick geben, wie wir hier im Report arbeiten. Also etwa, wie eine Geschichte bei uns entsteht, warum wir jemanden interviewen oder eben nicht, welche journalistischen Hintergründe ein Beitrag hat oder was es vielleicht sonst noch Interessantes aus der Redaktion zu erzählen gibt. Dieses Format versteht sich auch als journalistisches Projekt, das wir gerne gemeinsam mit Ihnen weiterentwickeln wollen. Also würden wir uns freuen, wenn Sie uns Anregungen, Kritik, Nachfragen schicken unter unserer Mailadresse report@orf.at. Wir nehmen diese Folge aufgrund der Pandemie aktuell nicht gemeinsam an einem Tisch im ORF-Zentrum auf, sehr schade, sondern wir sitzen im Homeoffice, also jeder bei sich daheim, durch ein Aufnahmeprogramm verbunden. Bitte verzeihen Sie also, wenn der Ton vielleicht manchmal nicht ganz so perfekt klingt. Und heute spreche ich mit meiner Kollegin Sophie-Christine Hausberger, die diese Woche gemeinsam mit Yilmaz Gülüm eine Geschichte über die, sagen wir einmal, doch sehr unterschiedlichen Impfstrategien in den österreichischen Bundesländern recherchiert. Jedes Bundesland macht da ja quasi sein eigenes Ding. Das klingt jedenfalls nach einer interessanten Geschichte. Hallo Sophie.
Hallo Julia.
Welche Bundesländer schaust du dir für diesen Beitrag an und warum sind die derzeit journalistisch besonders interessant? Wir haben ja jetzt auch kürzlich lesen können, dass im Burgenland zum Beispiel Masseurinnen oder Kosmetikerinnen schon geimpft werden.
Ja, Österreich ist ein Land, wo der Föderalismus hochgehalten wird. Und das Interessante ist, es gibt zwar einen Plan des nationalen Impfgremiums, wo eigentlich genau geregelt ist, wann wird wer geimpft. Aber trotzdem gibt es eben in den Bundesländern Unterschiede. Wie angesprochen, im Burgenland werden Masseurinnen und Kosmetikerinnen geimpft, in Kärnten auch die Masseurinnen. Salzburg hat schon Bergretter geimpft. Also es wirkt ein bisschen nach einem großen Durcheinander, aber alle Bundesländer berufen sich darauf, da steht alles so drinnen im Impfplan. Es werden halt unterschiedliche Prioritäten gerade gesetzt. Ich fahre für meine Geschichte nach Niederösterreich. Dort werden zum Beispiel schon Pädagoginnen geimpft und mein Kollege Yilmaz Gülüm fährt in die Steiermark, wo diese noch bis Ostern sich gedulden müssen.
Wir wissen ja, du hast das eben auch schon ein bisschen angesprochen, wir wissen gerade jetzt in der Pandemie ist es wirklich nicht einfach, Orte zu finden, an denen man gerade für ein Fernsehmagazin drehen kann oder eben betroffene Menschen zu finden, mit denen man da drehen kann. Es ist natürlich total verständlich für uns alle, dass Sicherheitsbestimmungen in Krankenhäusern, in Arztpraxen, in gesundheitlichen Einrichtungen, in alten Wohnhäusern, Pflegeheimen sehr reglementiert sind und dass das alles sehr streng gehandhabt wird. Hattest du diesmal auch Probleme, für die Geschichte geeignete Drehorte zu finden?
Nein, eigentlich nicht und das hat mich selbst überrascht, weil oft ist das einfach wirklich sehr, sehr schwierig und man braucht extrem lange und sehr viel Geduld, dass man irgendwann dann einmal einen Drehort hat. Ich drehe zum Beispiel jetzt in einer Arztpraxis, in einem Primärversorgungszentrum, habe zur Sicherheit aber gleich mehrere Ärzte angefragt und hätte bei allen drehen können. Also sowas erlebt man sehr, sehr selten. Das hat mich überrascht. Aber natürlich ist es total wichtig, dass wir gute Bilder haben und deshalb dauert es ja dann auch teilweise immer so lang, weil wir einfach Bilder brauchen, um unsere Geschichte zu vermitteln. Also gerade beim Report hat man im Idealfall schöne Reportagen und da braucht es einfach Schauplätze und Schauplätze, die auch quasi die Geschichte dann transportieren.
Eine Frage, die wir ja jetzt oft von Seherinnen und Sehern hören, wie bereitet man sich derzeit bei uns im Haus, im ORF mit seinem Kamerateam in Sachen Corona-Sicherheit auf einen Dreh vor? Also wie machst du das jetzt zum Beispiel konkret bei dieser Geschichte?
Ja, bei dieser Geschichte, wie bei allen Geschichten, schaue ich eigentlich, dass ich mich vorher testen lasse. Also ich fahre ja auch auf Dienstreise mit einem Kamerateam, wo wir zur Sicherheit auch mit zwei Autos fahren, damit wir besser geschützt sind. Das Kamerateam, das ist meistens ein Kameramann und ein Tonassistent, die lassen sich jeden Tag vor einem Dreh testen. Also die sind wirklich sehr, sehr tüchtig. Und bei uns gibt es im ORF die Möglichkeit, an allen Standorten sich dreimal in der Woche testen zu lassen. Das ist keine Pflicht, aber das Angebot nehmen sehr viele Kollegen natürlich gerne wahr. Ansonsten schauen wir auf
FFP2-Masken, Mindestabstand, Mindestabstand, also alles, was dazugehört. Der ORF ist da wirklich immer mit den Regeln vorgeprescht und ich finde es auch gut, weil wir wollen natürlich auch niemanden gefährden.
Und wir sind eben, und ihr seid jetzt diese Woche natürlich viel unterwegs und man muss mit Menschen in Kontakt sein. Ne? Du sagst es ja auch schon, was wir alles vermeiden oder was wir versuchen. Wir vermeiden ja auch, wenn es geht, oftmals Drehs in Innenräumen. In Schulen ist es schwierig, in anderen sensiblen Bereichen hat man schwer Zugang. Du hast dich in diesem ersten Jahr der Pandemie ja sehr oft auch mit Corona, mit dem Thema Corona und all seinen Facetten beschäftigt. Wie kann man jetzt als Magazinjournalistin, wie kann man sich behelfen, um trotz all dieser Einschränkungen, die wir derzeit in der Arbeit und beim Drehen haben, zu möglichst guten Fernsehbildern zu kommen? Was hast du da schon alles ausprobiert?
Eine Sache, die wir sehr oft versuchen, zum Beispiel bei einer Intensivstation haben wir das schon gemacht oder auch beim Pflegeheim, wenn wir wirklich nicht rein durften, was wir natürlich auch verstehen, dass wir einfach den Interviewpartner, die Interviewpartnerin gefragt haben, ob sie mit einer GoPro, also mit einer kleinen Kamera von einem Kameramann durch die Räumlichkeiten gehen kann. Es schaut natürlich dann nicht ganz so hübsch aus, wie wenn unser Kameramann dort wäre, aber ist natürlich besser als nichts und gibt halt auch einen Eindruck. Das geht aber natürlich auch nicht immer und dann ist Kreativität gefragt, wie man da am besten vorgeht. Also eine Geschichte, die mal nichts mit Corona zu tun hatte, die ich vor kurzem gemacht habe, war zum BVT, wo wir natürlich auch nicht reingehen durften und drehen. Und da haben wir dann zum Beispiel mit einer Filmklappe und mit verschiedenen Titeln gearbeitet, die ich auf die Filmklappe raufgeschrieben habe, mit Kreide sogar in dem Fall, und haben halt versucht, uns so irgendwie durch die Geschichte zu handeln, weil manchmal ist es einfach gar nicht so einfach, dass man genügend Bilder hat, um eine Geschichte auch erzählen zu können. Also das ist auch immer eine Frage der Sendelänge, wo man einfach die Bilder braucht, dass man da auch durchkommt. Im Idealfall hat man einen wunderbaren Schauplatz, der ganz viel hergibt. Das ist natürlich das Beste, aber das ist halt nicht bei allen Geschichten der Fall. Und das sind nicht immer nur Corona-Geschichten, wo das ein Thema ist.
Immer die Suche nach dem besten Bild. Was mich zum Abschluss auch noch interessieren würde, eine grundlegende Frage auch in unserer Arbeit, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Krankenhaus drehen, jetzt gerade in der Corona-Zeit oder an einem anderen heiklen Ort, zeigen wir natürlich aus ethischen Gründen keine Gesichter von Menschen, nichts Wiedererkennbares von Patientinnen, Patienten, also Nahaufnahmen irgendwie vom Mensch, sondern filmen möglichst dezent. Wie gehst du mit solchen heiklen und menschlich schwierigen Situationen um? Wie bereitest du dich davor, beziehungsweise was gibst du deinem Kamerateam vielleicht vorab vor so einem Dreh mit?
Also für mich ist immer ganz wichtig, dass ich vorher mal weiß, was will ich mit der Geschichte transportieren. Wenn wir jetzt beim Beispiel Intensivstation bleiben, dann brauche ich definitiv keine Gesichter von Patientinnen und Patienten, um da ein starkes Bild zu vermitteln. Also wir arbeiten teilweise dann auch mit sehr nahen Einstellungen. Also wir sprechen davon Close-Einstellungen. Also wo zum Beispiel ein Beatmungsschlauch gezeigt wird, der einen Patienten, eine Patientin am Leben hält. Das ist ein sehr eindringliches und sehr, sehr starkes Bild. Natürlich muss man immer abwägen und schauen, gehe ich da jetzt nicht zu weit? Ist das auch dem Publikum zumutbar? Weil diese Bilder lösen natürlich was aus bei den Zuseherinnen und Zusehern zu Hause. Für mich ist ganz wichtig, dass man diese Menschen in dem Fall dann nicht als Objekte sieht, ganz klar, sondern als Menschen mit Schicksalen und in dem Fall auch sehr tragischen Schicksalen. Also man darf halt nie wirklich einen Patienten bloßstellen und man darf nie einen Patienten bloßstellen und ich mache das dann meistens so, indem ich mir überlege, wenn meine Mutter jetzt in der Situation ist, was würde ich denn überhaupt nicht wollen, dass da gezeigt wird von ihr? Und ich glaube, das ist ein ganz, mit dem kriegt man ein bisschen ein Gefühl dafür, wo ist jetzt wirklich der Tabubruch, was darf nicht gezeigt werden.
Ja, immer diese Achtsamkeit im Kopf zu haben. Liebe Sophie, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf deine Geschichte, auf eure Geschichte, die uns ja diese heimische Impfsituation, diesen Impfföderalismus, glaube ich, besser erklären kann. Und zu sehen wird eure Geschichte in unserer nächsten Sendung sein, am 9. März. Danke dir.
Danke.
Und diesmal hat mir eine Hörerin, Anna aus Wien, diese Frage gemeldet. Der Report hatte in der Ausgabe vom 23. Februar SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser aus Kärnten zu Gast. Eine Woche später war der Wiener SPÖ-Landeshauptmann Michael Ludwig im Studio. Warum interviewen Sie zwei SPÖ-Politiker hintereinander? Wo bleibt da die Ausgeglichenheit? Also, dass zwei Politikerinnen oder Politiker derselben Partei in zwei aufeinanderfolgenden Sendungen bei Susanne Schnabel zu Gast sind, war so nicht geplant, kann aber durch den Lauf der aktuellen Ereignisse hin und wieder vorkommen. In diesem Fall war es so, dass wir für den 23. Februar unter anderem ÖVP-Bundeskanzler Kurz und Klubobmann Wöginger oder von den Grünen Vizekanzler Kogler eingeladen hatten, aber leider niemand von Regierungsseite ins Studio kommen wollte. Also sprach Susanne Schnabel mit Peter Kaiser über das Krisenmanagement der Bundesländer und die Corona-Situation in Kärnten. Und in der Sendung am 2. März war Michael Ludwig nach 100 Tagen der ersten rot-pinken Koalition des Landes in Wien eingeladen. Dieser Termin mit dem Wiener Bürgermeister war als Bilanzinterview schon länger vereinbart. Wir bemühen uns, dem Publikum Interviewgäste aus dem gesamten Parteienspektrum zu präsentieren, die gerade etwas Interessantes zur Debatte beitragen können. Wir sind aber dabei eben natürlich auch von der Zustimmung der Eingeladenen und aktuellen Faktoren abhängig, wie Sie sehen. So, das war's von der Reportwerkstatt für heute. Ich freue mich, wenn Sie uns Ihre Kritik, Anregungen oder Fragen schicken unter report@orf.at. Künftig wollen wir hier auch gerne Ihre Fragen oder Reaktionen auf den Podcast besprechen. Natürlich freuen wir uns auch über Ihr Lob und wenn Sie den Report-Podcast weiterempfehlen und sich natürlich unsere Sendung anschauen. Am Dienstag um 21.05 Uhr auf ORF2 sind wir und Susanne Schnabel wieder für Sie im Einsatz. Bis zum nächsten Mal in der ORF-Report-Werkstatt.